Ja, herzlich willkommen in der mittlerweile 21. Episode des Management 2.0 Podcast. Ich bin heute zusammen in dem Podcast mit dem Christian Kuhner. Der ist nicht ganz unschuld dran, dass es den Management 2.0 Podcast überhaupt gibt, aber da kommen wir später nochmal dazu. Wir hatten es jetzt gerade noch ein bisschen kalt, in der Akademie ist die Heizung ausgefallen, aber jetzt ist der Ofen angeschürt und es wird so langsam warm. Grüß dich, Christian.
Hallo, Simon.
Ja, wir sind einen Tag quasi, ein Werktag vor der Adidas-Woche im Corporate Learning 2.0 MOOC. Wir werden nächste Woche vom 9. bis zum 13. November dort über den Adidas Learning Campus sprechen. Und nachdem wir beide ja da in dem Projekt gemeinsam waren, so zwischen 2011 und 2014, da sozusagen mitgewirkt haben, habe ich mir gedacht, das ist ganz interessant, da mal mit jemandem zu sprechen, der sozusagen zu den Gestaltern und den Machern aus dem Learning Campus gehört.
Ja, sehr schön. Jetzt arbeiten wir schon, was, 5, 6 Jahre zusammen. Und wir haben das ja von Anfang an gemeinsam wirklich von Grund, von Null quasi aufgebaut. Und vielleicht ganz spannend, einfach mal nochmal durchzugehen, wo kommen wir her, wie ist das Ganze entstanden, welche Irrwege haben wir genommen, was hat funktioniert, was nicht und vielleicht auch was kommt. Einfach mal vielleicht ein paar Ideen, in welche Richtung könnte es denn gehen.
Genau, und auch mit so ein bisschen Abstand fühlt sich so ein Projekt ja dann auch immer wieder anders an. Ich glaube, für viele Leute wird es jetzt neu sein, da reinzuschauen. Für uns ist es ja jetzt gefühlt auch schon zumindest mal die Projektzeit eine ganze Weile her.
Richtig, ja. Ich fand es ja auch ganz interessant, dass wir vorhin jetzt die erste Stunde auch mal selber am Whiteboard nochmal unsere Geschichte mit den einzelnen Punkten nochmal aufgemalt haben, weil manches vergisst man ja auch ein bisschen und muss man dann wieder hochholen. Und ich fand es ja selber jetzt ganz interessant, dass hier mal, man sieht es leider nicht im nicht Radio guckt zu.
Ja, wir können Helge das Bild Schneider vertwittern sagt, dann aber, noch.
Von. Ja, stimmt. Ja, wir können einfach mal hier ein
oder Bild für Instagramen. Von
unserem, ja.
Genau. Ja, bevor wir in Medias Res gehen, finde ich immer ganz schön, wenn man vorneweg mal so ein bisschen drüber spricht, wie sind die Leute eigentlich dazu gekommen, zu einem Learning Campus Projekt. Damit steigt man ja nicht ein in der Firma. Wenn wir so ein bisschen über deine Historie mal sprechen, auch vielleicht die Zeit vor Adidas. Wie bist du denn zu dem Thema Corporate Learning gekommen? Adidas ist nicht deine erste Station.
Also ich glaube, wie so vieles bin ich einfach sehr zufällig oder durch, je nachdem, Schicksal zu vielen Dingen gekommen und rückblickend macht dann vieles auch erst Sinn, denke ich. Also bei mir war das ja so, ich habe ja erfolglos Jura studiert, viel gemalt und dann kam Gott sei Dank rechtzeitig das Intranet und das Internet in den ersten Anfängen, wo ich dann als Selbstständiger erste Websites gebaut habe für amerikanische Botschaft damals, für McDonald's, für Child Vision und so weiter. Das war noch sehr früh in Deutschland, da war das noch eher CD-ROM, aus der CD-ROM-Produktion und dann haben wir mit dem Bundeswirtschaftsministerium mal angefangen, erste Tunnel zu bauen. Damals dieses furchtbare Welterlebniswelten, werde ich nie vergessen, ganz grauenhaft. Ja, damals war alles Erlebniswelt, man wollte mal Erlebniswelten bauen, ganz schreckliches Wort, furchtbar missbraucht. Und ja, nee, dann war ich eine Zeit lang selbstständig in dem Bereich und da bin dann im 98 bin ich zu Daimler gegangen und die suchten nämlich einen Online-Redakteur für digitale Medien und ich habe mich erstmal gewundert, weil ich bin zu Daimler nach Stuttgart ins Headquarter gekommen, damals nach Möhringen. Und die fing gerade an, so das Internet ein bisschen aufzubauen bei Daimler. Reihe nach, erst kam Daimler, dann Siemens.
Internet oder Intranet?
Internet. Das war wirklich noch Daimler. Die ersten Internetseiten. Und die ersten Monate bei Daimler war sehr nett und spannend, aber es gab gar nicht so viel zu tun, offen gestanden. Und nach 3 Monaten, glaube ich, auf einmal wurde dann verkündet, und das hat uns intern auch selber überrascht, weil wurde der Merger zwischen Daimler-Benz und Chrysler verkündet. Und da wusste ich auch, warum sie mich eingestellt haben, weil die nächsten 3 Jahre habe ich dann als Redakteur den Zusammenschluss der Internets und Intranets von Daimler-Benz und Chrysler verantwortet. Super spannendes Projekt, nicht das nachhaltigste aller Projekte rückblickend, der Merger Daimler-Chrysler.
Oder irgendwann wieder entflocht.
Aber sehr spannend und denke ich auch ziemlich wegweisend, was wir da gemacht haben. Und ja, und nachdem das stand, bin ich dann zu Siemens gegangen. Siemens hat damals 2000 angefangen, ihre ganzen digitalen Aktivitäten neu und professionell mal zu strukturieren. Es gab damals den Inkubator am Münchner Flughafen, wo alle digitalen Aktivitäten zusammengezogen wurden mit Startups und so weiter. Das war so richtig so eine Aufbruchstimmung auch. Und da habe ich in dem Konzernteam auch angefangen, dieses Internet, Siemens Internet und Siemens Intranet mal zu strukturieren und aufzubauen. Bin dann rübergewechselt in die Presseabteilung, habe das eine der ersten digitalen Pressewebsites für Daimler gebaut, was heute noch in der Grundform genauso ersteht, mit einem digitalen Pressespiegel und allem drum und dran. Habe auch Reden für unsere Vorstände damals geschrieben zu den ganzen Themen, war auch verantwortlich für GUS Nahen Osten Afrika und Branding als Konzernpressesprecher. Und habe das insgesamt bei Siemens 7 Jahre lang gemacht, bis ich dann zufällig über eine Anzeige von Adidas gestolpert bin. Und die suchten einen Leiter interne Kommunikation. Fand ich super spannend, habe mich einfach mal frisch, frei, naiv drauf beworben und bin auch prompt genommen worden. Das war im Herbst 2007 und habe dort angefangen, die interne Kommunikation aufzubauen, die es in dem Sinn noch gar nicht gab. Und eins der Kernthemen war dort, und da haben wir uns ja sehr schnell dann auch gefunden und kennengelernt, natürlich im Rahmen der Neuordnung aller Kommunikationskanäle ein Intranet zu bauen, was tatsächlich viel offener, kollaborativer, kommunikativer ist.
Das heißt, praktisch von deiner Schullaufbahn, von deiner Ausbildung hast du eigentlich mit digitalen Technologien so nichts zu tun gehabt, aber wenn man es raushört, digital gehört schon zum Teil deiner DNA auch.
Absolut. Also ich bin hatte immer ein großes Interesse am Digitalen, ohne je programmieren zu können, sondern mich hat immer interessiert die Konzeption. Wie beeinflusst die Digitalisierung die Gesellschaft, unsere gesellschaftliche Entwicklung? Und man merkt ja, dass Digitalisierung ist ja heute ein ganz fester Bestandteil unser aller Leben. Das war damals noch sehr skeptisch. Ich weiß noch, als ich gesagt habe, Intranet und alles wird digital passieren, da wurde ich viel ausgelacht und nicht ernst genommen. Und ein paar Jahre später sind ja alle Marketingbudgets inzwischen ins Digitale geflossen. Print spielt wenig eine Rolle, TV spielt immer weniger eine Rolle.
Gleichzeitig aber auch, du hast gesagt, du hast gemalt und auch bei dir schon viele Architekturzeitschriften und Themen gesehen. Du bist jetzt kein reiner 100% Digitalmensch, sondern das Physische und das Räumliche und das Haptische ist dir schon auch wichtig,
habe ich das Gefühl. Absolut. Und das ist für mich ja auch die Schlüsselfrage für die Zukunft. Wie in der zunehmend digitalen Welt, Digitalisierung, digitale Transformation und so weiter, was ist die Rolle des Menschen dabei? Und wie bringt, die Schlüsselfrage wird bleiben, wie bringen wir das Digitale mit dem Physikalen, mit dem Haptischen, das, was uns als Mensch ausmacht, wie bringen wir das zusammen?
Ja, wir haben uns, wenn ich mich richtig erinnere, so ungefähr im Jahr 2009 kennengelernt über den Paul Serin.
Richtig.
Wir wissen, Paul Serin von Schaeffler. Hat er den Sitz in Herzogenaurach. Das war damals, glaube ich, noch näher zu euch, weil ihr da noch im ADP Adidasler Platz wart, was quasi Tür an Tür zu Schaeffler liegt.
Richtig.
Und dann den World of Sports, also oben auf dem Hügel, wenn man so will, Adidas, ehemalige Herzobase, der Fliegerhorst, sozusagen jetzt den großen Adidas Campus habt. Das
Richtig.
Waren so die ersten Berührpunkte. Ja?
Ganz genau.
Genau. Und damals auch eher aus dem Kontext des Wissensmanagements heraus. Wir hatten ja bei Schaeffler das Thema Intranet eine Weile schon mitbegleitet, Expert Debriefing, Lessons Learned, Workshops.
Ja.
So waren so unsere ersten Berührpunkte und wir saßen dann erstmal zusammen und haben eigentlich eher über Wissensmanagement-Themen
ganz
gesprochen.
Ganz genau. Also ich fand damals, als du mir den Paul vorgestellt hast, ich glaube, da haben sich gleich zwei gefunden. Wir haben gleich auf einer Wellenlänge. Ganz toller Typ, der Paul. Und ich war so beeindruckt von dem, was er bei Schaeffler wirklich systematisch an Wissensmanagement schon aufgebaut hat. Also wirklich Respekt, Chapeau, ganz tolle Vorleistung. Also die waren viel, viel weiter als wir es damals waren. Und ich dachte mir, Mensch, da können wir nur von lernen. Warum machen wir die Sache nicht gemeinsam?
Und zu dem Zeitpunkt, du hast gesagt, eingestellt bist du in der Kommunikation, warst du auch noch Kommunikation?
Ja.
Und es ging hauptsächlich ums Thema Intranet, Social Intranet.
Ja.
Da gab es ja auch eine Vorgeschichte. Also ich habe das Intranet irgendwann mal von einem klassischen redaktionell getriebenen Intranet versucht umzubauen, eher in Richtung Interaktion, User-Generated Content?
Ganz genau. Also ich habe ja, das war ja damals eine spannende Zeit, weil wir haben ja schon sehr früh in Richtung kollaboratives Intranet gedacht und so weiter. Und damals waren ja die Content-Management-Systeme noch sehr im Vordergrund. Und Gott sei Dank, rückblickend muss ich sagen, war ja damals 2009 die Finanzkrise, weil wir hatten das Budget schon zusammen für ein neues Content-Management-System, sehr groß dimensioniert. Das war damals so der letzte Schrei, so um 2009. Und das haben so ziemlich alle gemacht. Weil dann diese Finanzkrise kam und alle Budgets eingefroren wurden, standen wir auf einmal wieder mit einem absolut minimalen Budget da und die ganzen Pläne für das Content-Management-System waren vom Tisch. Das war erstmal ein Schock, aber eigentlich war es auch die richtige Chance, weil mit weniger Budget mussten wir einfach kreativer werden. Und das war auch die Chance, Dinge machen zu können, die wir vorher nicht haben machen können, wegen Bedenken, Managementseite, es ist alles zu offen und so weiter. Und deswegen konnte ich, weil wir dann uns dieses Tool nicht leisten konnten, hatte ich dann freie Bahn, mit wenig Budget tatsächlich in Wikis und Blogs zu gehen.
Genau. Und das war die Zeit, wo Telligent als Plattform dann richtig. Unten drunter war.
Ganz genau.
Und auch so die Seiten jetzt der Länder oder so, sehr stark so blog-orientiert, also eher in Richtung von CMS hat man eher so statischen Content, eher in Richtung dynamischen Content, richtig. Interaktiven Content.
Ganz genau, ja.
Das war was für eine Zeit ungefähr, diese sozusagen kein CMS, stattdessen Telligent.
Das war 2009, nicht? Also 2009 war dann der Budget-Freeze weltweit und da haben wir dann sofort reagiert und gesagt, Mensch, das ist eine Riesenchance, lass uns das Intranet, was wir dann gemacht haben, das Adidas Intranet in Form eines Blogs aufbauen mit einem Wiki drunter und einfach sehr, sehr offen, kommunikativ und einfach gestrickt. Und das kam super an. Also da waren wir auch, denke ich, sehr weit voran. Das Wiki haben wir dann später eingestellt, weil es dann doch sehr anarchisch und sehr chaotisch war und ich finde, das war auch eine sehr schöne Entwicklung dann in dieses Social Intranet, was wir dann auch sehr früh angefangen haben zu entwerfen mit IDEO damals, Design Thinking, wo wir die Grundlagen schon 2009, 2010 gelegt haben, sehr große Usability, die Interaktion und eigentlich so der Gedanke, das, was damals schon mit Facebook angefangen hat, sehr gut global zu funktionieren, dass wir eigentlich das gleiche Konzept intern auch angewendet haben. Kollaboration im Mittelpunkt, Offenheit im Mittelpunkt.
Aktivitätenstrom.
Activity Feed, Aktivitätenstrom, Comments und auch diese jeder Mitarbeiter als Publizist. Das haben wir ja dann später, wurde es ja dann, das hat eine Zeit lang gedauert, bis das dann tatsächlich durch alle Instanzen und Budget gelaufen ist. Aber wir haben ja dann vor 2 Jahren unser A-Life gelauncht, meine Nachfolger in der internen Kommunikation, die A-Life, unser Social Intranet auf SharePoint-Basis, was ja wirklich ein Facebook for Business ist. Und ich bin immer, ich freue mich immer über die Reaktionen von anderen, gerade auch deutschen Unternehmen, die das dann sehen, wenn die uns besuchen, die immer ganz entsetzt sind, wie offen das ist, nicht? Dass tatsächlich jeder Mitarbeiter wie bei Facebook einfach reingehen kann, ein Video verlinken, einen Post setzen kann, ein Bild reinladen, er drückt Publish und das ist sofort live, ohne dass ein Beitrag freigegeben wird.
Und das ging ja technologisch auch in 2 Stufen vonstatten. Also die IDEO-Zeit, das war glaube ich noch SharePoint 2010.
Ja.
Was ja vielleicht hatte sogar der eine oder andere noch aus Usability- und Design-Sicht eher so eine mittlere Katastrophe ist.
Ja.
Wo dann eben NewsGator heute Citrion draufgesetzt worden ist.
Und
um dem eine gewisse Usability zu geben, ich erinnere mich noch an die ersten Screen-Designs, die IDEO gemacht hat,
ja.
Wo man dann eigentlich dem System gar nicht mehr angesehen hat, dass da ein SharePoint 2010 drunter steckt.
Richtig.
Was aus deiner
und ich
Sicht
glaube, das war ja auch irgendwo der manchmal ist es ja ganz gut, etwas zu warten, weil das Design, das wir mit IDEO zusammen entwickelt haben, das wäre auf der alten Plattform SharePoint 2010 hätte das gar nicht funktioniert. Das wäre gar nicht so zusammengekommen oder man hätte so große Kompromisse machen müssen, dass es dann aus Usability-Sicht gar nicht angenommen worden wäre. Und das Schöne war, dass es dann auch mit Verzug gelauncht ist, aber dann tatsächlich auf der Plattform SharePoint 2015. 13, was ja dann ein Riesensprung war. Und durch diese Plattform wurden ja viele Dinge, die wir damals konzeptionell angedacht haben und im Design angedacht, tatsächlich erst möglich umzusetzen.
Genau, da gibt's ja auch den Blogpost im Adidas Group Blog, Game Over for Traditional Internet Navigation.
Ja.
So grob, glaube ich, mit der Struktur, wie es heute auch noch ist. Startseite sozusagen nicht dominiert durch hierarchische Navigation und statischen Content, sondern oben so eine News-Sektion im oberen Drittel.
Richtig.
Linke Seite Activity Stream.
Apps
vor allem. Rechte Seite Apps, ja, die ich mir da als so ähnlich wie auf dem Homescreen von einem Smartphone recht flexibel drauflegen kann, je nachdem,
genau,
was ich brauche.
Aber im Zentrum halt der Activity Feed mit tatsächlich User-Generated Content.
Genau, Richtung Learning Campus, da war ja so 2011, glaube ich, ein Schlüsseljahr.
Richtig, ja. Das war ja, also nachdem die interne Kommunikation stand, hat mich unser damaliger HR-Chef ja gebeten oder gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, zu HR zu wechseln, weil auch da sind wir als Organisation ein bisschen überrascht worden. Unser Vorstandsvorsitzender Herbert Heiner, der hat sich Ende 2011 im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung mal, hat er einfach gesagt, wir werden eine Corporate University bauen. Was, ich glaube, da war die Organisation gar nicht so vorbereitet auf dieses Statement. Und da war natürlich der Druck da, jetzt müssen wir tatsächlich auch was bauen und wer macht das? Es gab damals kein Team in HR, was dafür vorgesehen war. Und deswegen hat Matthias Malesser damals sehr schnell ein Team zusammengestellt aus verschiedenen Experten aus der Organisation und hat mich halt gefragt, ob ich Lust hätte, aus der Kommunikation rüber zu wechseln in HR, um die Strategie für ein neues Unternehmenslernmodell, eine neue Corporate University mit einem neuen Ansatz in einem cross-funktionalen Team neu aufzusetzen.
Und das kam ja auch nicht aus heiterem Himmel. Also Herbert Heiner ist das ja, glaube ich, nicht im Schlaf eingefallen, sondern vorgelagert war eine Mitarbeiterbefragung, wo, glaube ich, Wunsch nach mehr Lern- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten eins der Ergebnisse war.
Genau, das kam aus unserer Engagement Survey, Global Engagement Survey. Der war genau der Punkt, den du gerade erwähnt hast. Mehr Ausbildung, mehr Fortbildung, mehr Weiterbildung war ein wichtiger Punkt und das führte dann zu der Gründung oder dem Startschuss für eine Corporate University.
Mit dem Wechsel von Unternehmenskommunikation zu HR hast du ja auch erstmal dann das Intranet-Thema mitgenommen, was sicher am Anfang auch spannend war, weil wir in Richtung Lerntechnologien nicht so sehr nur fokussiert waren auf Learning Management System, LMS, sondern gleich eigentlich diese Social Intranet Dimension, soziale Medien als Plattform für informelles Lernen eigentlich gedanklich damit drin hatten. Das war nichts Neues, sondern war eigentlich direkt von Anfang an Teil.
Das ist ja auch immer der Grundgedanke, den man, glaube ich, nicht oft genug auch wiederholen kann, dass man weg muss von diesem Herrschaftsdenken und diesen Silos. Also gerade das Thema Lernen ist was, da sind alle dafür verantwortlich und vor allem Leadership, aber auch jeder einzelne Mitarbeiter und dieses alte Denken, es gibt eine Learning-Abteilung, die ist ausschließlich und kein anderer für Lernen zuständig. Ich glaube, wenn man das nicht überwindet, dann ist jeder Versuch eigentlich zum Scheitern verurteilt oder hat nie die Chance, tatsächlich zu greifen und tatsächlich effizient zu sein. Also das Intranet wie auch das Internet zum Beispiel gehört einfach zu einem holistischen Lernansatz dazu.
Wir haben dann in dem Projektteam im Prinzip gesagt, aus so einer zentralen Perspektive kann man eigentlich gar nicht definieren, was die Mitarbeiter in den ganzen Lokationen, ihr seid ja über die Welt verteilt in vielen, vielen Standorten, was sie da brauchen, was jeder in seiner Funktion braucht. Und deswegen haben wir eigentlich von Anfang an eher so einen Crowdsourcing-Ansatz gefahren und gesagt, auch die Ideen für das Konzept kommen nicht nur aus dem Headquarter, nicht nur aus dem Projektteam, sondern kommen aus ganz verschiedenen Quellen.
Absolut, ja. Also ich bin ja ein großer Freund des Crowdsourcings und Open Source. Und ich weiß noch, als wir damals angefangen haben hier mit Literaturrecherche einfach mal zwei Schritte zurückzugehen und zu sagen, was gibt es denn da draußen? Wie machen es denn andere? Wo gibt es gute Beispiele? Wie könnte man so eine Corporate University aufbauen? Da haben wir ja sehr früh gesagt, Mensch, das ist eigentlich wieder ein zu schmaler Ansatz und wir laufen Gefahr, genau den gleichen Fehler zu machen wie viele anderen, dass wir wieder im Silo denken und das wieder im Silo entwickeln. Und haben ja gleich gesagt, Mensch, lass uns das doch crowdsourcen, lass uns das offen machen. Wir haben ja dann, basierend auf der Recherche, das war ein guter und wichtiger erster Schritt, um alle mal auch so ein, wie sagt man neudeutsch, Baselining, um alle auf das gleiche Niveau zu bringen, gedanklich als Ausgangspunkt. Aber dann haben wir eine Mitarbeiterbefragung weltweit gemacht und die Mitarbeiter gefragt, was wollt ihr eigentlich lernen? Wie wollt ihr lernen?
Die über den Newsletter damals rausgespielt worden ist.
Über Newsletter, ne? Und es war eine richtige Umfrage, die wir gemacht haben. Da kamen schon sehr, sehr gute Aspekte zusammen. Vieles, an das wir noch nicht gedacht haben oder was auch das verstärkt hat, was wir vermutet haben. Aber dann sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, Mensch, jetzt wissen wir, was die Mitarbeiter sagen, aber das ist ja auch wieder eine Perspektive. Und dann haben wir rückblickend vielleicht auch einen ganz mutigen Schritt gemacht und gesagt, Mensch, das spielen wir einfach mal übers Internet. Wir haben dann den Adidas Blog, den wir damals hatten, schon benutzt und haben einen Blog-Karneval gemacht. Das heißt, wir haben übers Internet, haben wir eigentlich die ganze Welt gefragt, Mensch, wir sind dabei, eine interne Universität zu bauen. Wir wollen Lernen neu definieren. Und wie würdet ihr eigentlich lernen da draußen?
Und da haben wir damals auch den Jochen Robes, der jetzt ja am Corporate Learning 2.0 MOOC dabei ist, und die Andrea Back, St. Gallen, befragt, weil die gerade so eine Blogparade, ich glaube mit 20 einzelnen Blogparaden hinter sich hatten zu Workplace Learning und so, wie man sowas eigentlich macht.
Richtig.
Und dann diesen Blogpost geschrieben, Help us find the new way of learning.
Ganz genau, steht nach wie vor im Internet und da bin ich ganz stolz, dieser Beitrag ist bis heute, das war ja 2011, der ist bis heute noch der zweitmeist gepostete und gelesene Beitrag im gesamten Adidas Group Blog. Also
was ist die Nummer eins?
Die Nummer eins, und das war eher ganz lustig, ist ein Beitrag über Snowboarding. Hat aber andere Gründe.
Ja, und
vielleicht noch ein Wort dazu, was ich da ganz spannend fand, ist einfach diese riesen Resonanz, die wir hatten. Nicht? Also dass einer der Hauptinspirationen für mich persönlich war ja das Cloutrain Manifesto. 1999 geschrieben, also jeder, der das noch nicht gelesen hat, unbedingt lesen, weil ich finde es nach wie vor einfach eins der wichtigsten Dokumente. Ich glaube, wenn wir es damals wirklich gelesen und verstanden hätten, 99, wären wir heute alle Multimillionäre. Aber da steht eigentlich alles drin, was man wissen muss und noch weiter und was noch kommt. Aber das war eine sehr große Inspiration dafür und deswegen war es mir auch eine Riesenfreude, dass David Weinberger, einer der Autoren des Cloutrain Manifesto, dass der bei unserem Blog-Karneval auch mitgemacht hat mit einem Videobeitrag, nochmal seine Perspektive dazu und das wirklich aktiv unterstützt hat. Das war auch so eins dieser
das Video hat er auch
großen
extra,
Momente.
Genau, extra dafür erstellt.
Extra für den Blog-Karneval erstellt. Also das war großartig.
Ja. Und es waren auch andere große Namen. Ne? Es war Harold Yarch zum Beispiel, der sehr viel in den Bereich 70-20-10 hat.
Ganz genau, richtig.
Die Sean Meister, die wir im Literaturreview schon drin hatten, die er sehr frühzeitig zu Corporate Universities publiziert hat.
Jetzt auch mit dem Verbindung Workplace 2020 und da gehen wir später nochmal ein, glaube ich, auf den Ausblick und die Verbindung. Auch das, denke ich, ist ein gutes Beispiel dafür, wie breit dieses Thema eigentlich sein muss. Dass wir Learning hat genauso viel zu tun mit der Zukunft der Arbeit und dem Future Workplace, der Zukunft des Arbeitsplatzes. Eigentlich aber auch die Zukunft der Arbeit allgemein.
Daraus haben wir ja aus diesen verschiedenen gecrowdsourcten Ideen versucht, mit dem Dokument, was wir im Projekt immer so flapsig die Bibel genannt haben.
Inoffiziell,
genau.
Keine
offiziell heißt es nicht.
Religiösen Gefühle hier zu verletzen, aber ja.
Versucht irgendwie diesen wahnsinnigen Strom von Ideen immer auch so ein bisschen zu strukturieren und zu dokumentieren, was heißt das jetzt eigentlich alles.
Richtig, und ich weiß noch, wir hatten, glaube ich, so viele Ideen immer, dass wir kommen. mit der Dokumentation, so dem Schreiben es, ja, kaum hinterhergekommen sind.
Wir haben auch, ich habe jetzt mal geguckt, der letzte Stand, den ich liegen habe im Laufwerk, hat auch ganz gut über 60 Seiten. Also ja, das war auch relativ groß. Man muss sagen, ist nicht alles davon umgesetzt worden bisher. Manches kommt vielleicht noch. Es sind Sachen umgesetzt worden, die da nicht drinstehen.
Ja.
Das also, kann man sagen, hat eine hohe Dynamik und eine hohe Iterationsrate sozusagen, das Konzept. Was ich aber spannend fand, war, dass wir damals versucht haben, über das House of Learning, über eine grafische Darstellung mal darzulegen, was denn aus unserer Sicht eigentlich so eine Corbett University 2.0, wenn man so will, ausmacht.
Richtig, ja.
Und da hatten wir die, auf der einen Seite die Learning Principles, also auf welchen Prinzipien soll so eine Corbett University basieren. Wir hatten diesen Shift von Formal zu Informal Learning.
Ja.
Das war ein Aspekt. Wir hatten diesen Aspekt physische und virtuelle Infrastruktur, aber auch Personal Workplace als, ja, Teil der Corbett University. Da erinnere ich mich dran. Und wir haben versucht, eine Vision zu beschreiben mit 5 Punkten.
Ja.
Wo wir zum einen mal gesagt haben, transform the Adidas Group into a learning organization.
Nach wie vor ein valides Ziel.
Genau, dann hat man gesagt, learning is working and working is learning. Also das Auflösen sozusagen von der Idee, wenn ich 2-mal im Jahr in irgendeinen Kurs gehe und dort im Klassenraum bin, dann lerne ich. Und wenn, ja, ich an meinem Arbeitsplatz bin, ganz lerne, genau, ich nicht.
Also eigentlich die volle Integration von Lernen. Das, ich sage ja mal flapsig, ich glaube, die meisten können es gar nicht schon mehr hören, der Mensch kann nicht nicht lernen. Das ist genauso, wenn ich sage, denk jetzt nicht an Schwarz, denk jetzt nicht an Schwarz, denk jeder an Schwarz. Der Mensch lernt einfach die ganze Zeit, auch unbewusst natürlich. Und genau das muss man integrieren und, ja, das quasi offiziell machen. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann haben wir tatsächlich die Stufe, wo es einfach den Unterschied zwischen offiziellen Lernen, was darf ich lernen, was nicht, sondern einfach das umdreht und sagt, wir lernen sowieso die ganze Zeit. Und wie kann eine Organisation, wie muss eine Organisation das möglichst in allen Bereichen unterstützen?
Genau, und das war dann auch der dritte Punkt, also so diese, auf der einen Seite diese räumliche Dimension, wo sind eigentlich die Lernorte? Man kann sagen, überall. Dritter Punkt war, the Corbett University is part of the everyday life of all employees.
Ja.
Also egal, ob ein Mitarbeiter im Shop, in der Forschung und Entwicklung, egal, ob ein unterer Rang, ein Top-Manager, ja, eigentlich betrifft dieses Lernen, dieses kontinuierliche Lernen jeden und immer und überall.
Absolut, kann man sagen, richtig. Und abends und am Wochenende und im Urlaub, das ist, ich meine, nicht vieles braucht man immer sofort, nicht vieles, aber das ist dieser Ansatz, dieses immer Lernen wollen und müssen.
Dann hat man noch diesen Aspekt formal informal, also vierter Punkt der Vision war, formal instruction-led training is as well supported as informal self-directed lifelong learning.
Ja.
Bisschen holperig, wir hatten diese Folie mit der Waage, ne, so dieser Shift.
Ganz genau.
Also glaube ich auch nach wie vor mit dem Ansatz, nicht diese formalen Teile werden komplett ersetzt, die gibt es gar nicht mehr,
ja,
aber man muss diese Balance herstellen.
Ganz genau, richtig. Das ist ja auch, ich meine, nur um den Bogen zu spannen, das ist ja auch, finde ich, ganz interessant, diese gute Diskussion, die gerade im Rahmen von MOOCs läuft. Nicht? Das ist ja vielleicht der Schwenk in eine zu radikale, offene Digitalisierung, wo man ja jetzt hingeht und sagt, na, wie können wir das wieder ein bisschen einfangen mit den Spocks und so weiter statt MOOCs, Spook und so weiter, wie können wir das ein bisschen kleiner machen, und das ist ja genau dieser Pendel, der auch manchmal, man muss auch mal was ausprobieren, merken, es funktioniert nicht so ganz und dann korrigieren und dadurch schneller lernen.
So die Extreme austesten, um, ja, sich einem Optimum zu nähern.
Ganz genau.
Genau, und das ist auch der fünfte Punkt. Learning and learning resources are as open as possible. Also das erste Lernprinzip war ja auch Openness gewesen, ja, in dem House of Learning.
Wir haben ja, unser erster Ansatz war ja auch die Corporate University, den Learning Campus ja Open U zu nennen, nicht? Also auch mit diesem Twist U als du, nicht? Für das zu personalisieren.
Ich glaube, da hat man diese drei Aspekte, Open als Open Learning,
ja,
Open U als öffne dich, öffne dein Mindset. Und auch noch so nebenher dieses Theory U, Otto, ja, Scharmer, also dieses Tiefbohren. Ne? Auch Scharmeiser, Kollege von Peter Senge gewesen, Learning Organization. Also sozusagen nicht an der Oberfläche bleiben, sondern wirklich Deep Learning
richtig
zu ermöglichen. Ja. Leider muss man sagen, mit der Open University in England hat uns dann Legal einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht.
Also den Namen konnten wir dann nicht verwenden und sind dann eher zu dem Learning Campus gekommen. Was ich aber nach wie vor einfach gut finde, ich glaube, der Name ist jetzt nicht so unbedingt ausschlaggebend. Viel wichtiger und das fand ich einfach gut, das merke ich auch bis heute, dass das einfach wichtig war, das zu machen. Wir haben ja in das Branding haben wir ja sehr viel Gehirnschmalz gesetzt und sind ja zu dem Dazzle Camouflage gekommen, diesem schwarz-weiß bisschen Zebra-Design, was ja nicht Norman Wilkinson, dieser englische Marinesoldat und Künstler im Ersten Weltkrieg vorgeschlagen hat, die Kriegsschiffe der englischen Marine anders zu tarnen, in Anführungsstrichen, und mit diesen extrem bunten, auffälligen Mustern, die gab es in Schwarz-Weiß, aber auch in Farbe, anzumalen, was ja das Gegenteil von Tarnung ist, wenn man das so sieht. Also auffälliger geht's ja gar nicht, das ist ja wie frühe Pop-Art eigentlich. Weil seine Argumentation war ja, um nur diesen kurzen historischen Schlenker zu machen, dass die Schiffe durch das aufkommende Radar sowieso gefunden werden und deswegen braucht man sie nicht grün oder blau in der Farbe des Meeres zu zeichnen, aber dass diese disruptiven Strukturen, diese grafischen Strukturen einfach die Struktur des Schiffes so auflösen, dass es für den Feind im U-Boot oder im Flieger unheimlich schwer ist, das Schiff A zu identifizieren, die Richtung und damit auch zu treffen. Das heißt, diese Antitarnung schützt das Objekt, das Schiff besser als die eigentliche Tarnung. Und genau deswegen haben wir dieses Dazzle Camouflage Muster genommen, was man beispielsweise auch bei den Erlkönigen, bei den Autos sieht, die rumfahren, um die Autos, die Form der Autos vor den Fotografen zu schützen, oder vor einer führenden Publikation durch Fotografen zu schützen. Genau das gleiche Prinzip ja auch, dass das, diese Umkehrung, ja viel, viel effizienter ist.
Und damit ist zum Beispiel, also ich sehe auf deinem Notebook hinten drauf, das Logo des Learning Campus, ne, besteht aus dem Dazzle Design, aber auch The Shed, also der physische Ort jetzt in Herzogenaurach, ist außen komplett bespannt damit. Können wir in den Shownotes zum Podcast mal dein Pinterest-Board verlinken, da sind ein paar Bilder dazu drauf.
Ganz genau.
Und man kann sagen, auch
die Speaker-Series, nicht? Hat ja das gleiche Logo und wir haben es inzwischen geschafft, dass nur dieses Quadrat mit diesem Dazzle-Muster, das sind einfach diese schwarz-weißen Striche, dass die Mitarbeiter inzwischen, wenn die auch nur von Weitem dieses Muster sehen, assoziieren die intuitiv damit, das ist Learning Campus, da kann ich was lernen.
Und man kann sagen, es hat funktioniert. The Shed ist auch noch von keiner Rakete getroffen worden.
Richtig.
ganz witziger Nebenaspekt von dem Crowdsourcing, diese Bench-Learning-Gruppe, also die Unternehmen, mit denen wir uns damals ausgetauscht haben, wo wir gesagt haben, das sind aus unserer Sicht Vorbilder. Da war Media Saturn dabei, Pricewaterhouse, Google, Philips, Bertelsmann.
Richtig, ja.
Die sind ja danach auch so ein bisschen noch als Community zusammengeblieben. Wir hatten eine Facebook-Gruppe, wir hatten in 2013 den Ansatz, so ein Benchlearning zum Thema Future Learning zu machen.
Ja, vorher 2012 ja schon Social Intranet mit Google und Schaeffler zusammen, Siemens, Telekom, Deutsche Bank. Also ich finde ja auch, ich war ja von Anfang an immer dafür, Sachen möglichst zu öffnen und einfach mit anderen Leuten an Themen zu arbeiten, die in die gleiche Richtung denken. Das ist viel effizienter oft, als im Unternehmen Leute zu finden, die dann doch nicht so offen sind oder in die gleiche Richtung denken. Also ich habe ja von Anfang an dann die Kraft von offenen Netzwerken geglaubt und das funktioniert da tatsächlich immer besser.
Und zwar auch das Benchlearning-Projekt 2012 Social Intranets mit Paul zusammen, da waren wir zu dritt als Organisatoren. Das war auch, also erinnere mich auch nach wie vor mit Freude dran. Ja,
ja. Ja.
Aus dem 2013er, da kam da mal so eine Liste raus. Wir haben mal so überlegt mit sozialen Medien, welche innovativen Lehr- und Lernmethoden gibt's denn da? Da waren über 30 Stück drauf. Das ist vielleicht jetzt so ein Seitentrack. Da haben wir dann priorisiert, da kamen Communities of Practice und MOOCs raus. Und da haben wir dann 2013 draus auch den Management 2.0 MOOC gemacht, wo du ja auch dabei warst, ne, wo wir diese Notech-Präsentation gemacht haben. MOOCs als Anwendungsfall sozialen Intranets, ne, wo man sagen muss, bei aller kritischen Diskussion rund um MOOCs, so richtig im Mainstream sind MOOCs als Lernmedium in Unternehmen ja heute auch noch nicht angekommen. Ne?
noch nicht, aber ich denke immer mehr. Ich meine, das geht wieder ein bisschen zurück auf was ich vorhin sagte. Man überlegt ja auch gerade, sind MOOCs so, wie sie heute sind, tatsächlich so effizient oder muss man da ein bisschen korrigieren? Umgekehrt, ich meine, MOOCs sind ja so dermaßen gewachsen. Es gibt ja kaum eine Uni heutzutage, die nicht mehr MOOCs anbietet. Also ich finde es ja nach wie vor, sind sie ja hoch erfolgreich. Man darf sie halt nicht an, finde ich, den alten Zielen und Methoden messen, nicht? Also diese Dropout-Rate zum Beispiel, die ja immer wieder als angeführt wird von den Kritikern, dass sie ja doch nicht so erfolgreich sind, liegt ja daran, dass man sie an den alten Mustern misst. Und ich finde Dropout gar nicht schlimm, weil auch jemand, der teilnimmt und nach 2 Wochen sagt, jetzt mache ich nicht mehr mit, der hat ja trotzdem viel, viel mehr gelernt als jemand, der gar nicht mitmacht. Also ich finde, man muss das auch mal von der anderen Seite betrachten. Und also nach wie vor glaube ich daran.
Ja, dann haben wir versucht, aus, sagen wir mal, dem eher formalen Konstrukt aus dieser Bibel auch was Kommunikationsfähiges zu machen. Es gab dann diese Infografik, meine Gängen aufgehängt, ne, ja, dass man da so
die erste kann. Infografik bei Adidas möchte ich noch erwähnen. Da haben wir ja damals wirklich mal einen anderen Weg. Und ich weiß noch, das hat einfach so gut funktioniert, weil es war ja schon ein sehr, sehr umfangreiches Konzept von unserem ganzen Learning Campus und der 60 Seiten Bibel, wie wir sie genannt haben. Und diese Reduktion, dass wir die gesamte Learning-Strategie einfach in eine Infografik gegossen haben, die wir in einem Roll-up ja haben drucken lassen. Und ich bin in viele Meetings mit Stakeholdern und Vorständen und so weiter, bin ich ja nur mit diesem Roll-up unterm Arm reingegangen, habe das aufgespannt und habe die dann anhand der Infografik durchgeleitet. Und die waren so froh, mal keine PowerPoint zu sehen und nicht so durch sich so ein 60-Seiten-Dokument arbeiten zu müssen, sondern einfach das in einem Bild reduziert dargestellt. Die ist auch nach wie vor im Internet, frei verfügbar. Zusammen mit dem kleinen Film, den wir ja gemacht haben, wo die Hauptthesen ja mit so ein bisschen James-Bond-Musik auch einfach mal ein bisschen mit Humor verarbeitet sind. Und das war einfach, die Reduktion war einfach unheimlich erfolgreich.
Genau, wenn wir dadurch die Elemente nochmal kurz vielleicht durchflippen, es steigt ein eigentlich mit 70-20-10 Modell, also sozusagen formelles, informelles Lernen. Die 10 stehen ja für das Lernen in Kursen, also ja. 10% sozusagen, 20% Lernen von anderen, 70% Lernen durch harte Jobs und Aufgaben.
Ja.
Wo eigentlich die Kernbotschaft erstmal war, 10% des wichtigen Learnings kommt aus den Kursen, wir investieren aber einen großen Teil des Lernbudgets genau in diese 10%. Genau.
Und das konnte man ja auch gerade durch diese Grafik so gut darstellen, dass auf der einen Seite das alte Lernen und auf daneben dieses neue, oder so neu ist es ja gar nicht, das eigentlich menschliche Lernen gegenübergestellt wurden und dass man da durch diese Gegenüberstellung einfach gemerkt hat, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Unternehmen pumpen geschätzt gefühlte 97,8% ihres Budgets und Aufwand in das alte formelle Top-Down-Lernmodell, von dem alle Studien eigentlich nachweisen, dass das so nicht funktioniert, dass der Mensch genau umgekehrt anders lernt und dass das vorne und hinten nicht zusammenpasst. Das ließ sich dadurch einfach ganz hervorragend auch illustrieren.
Exit-Block in der Infografik war dann The New Way of Learning.
Ja.
War dann ja auch als Twitter-Hashtag. So, ich glaube, aus der Strategie kam New Way of Working als Konzept.
Richtig.
Und über die Brücke Working is Learning haben wir dann gesagt, New Way of Learning.
Ganz genau. Und da einfach dieses, ich fand, was ja da nach wie vor einfach so wichtig war in diesem ganz einfachen Bild, der New Way of Learning, der Mensch, der Mitarbeiter im Mittelpunkt. Und wir haben ja dann außenrum diese ganzen, einfach nur die Symbole gestreut. Und ein kleines Symbol ist ja das Intranet, beziehungsweise der Learning Campus intern. Alle anderen Symbole sind ja Facebook, Twitter, LinkedIn, Coursera,
TEDx.
Und TEDx, TED und so weiter. Und weil das sind ja die Plattformen und die Kanäle, über die die Leute tatsächlich lernen. Nur in dem alten Modell und in dem heute noch meist geltenden Modell sind das ja alles Angebote, die ja intern nicht gelten. Wenn ich sage, die meisten Mitarbeiter, wenn die bei der Arbeit ein TED-Video sehen oder ein YouTube-Video, dann gilt das ja nicht und muss mal schauen, dass man dabei nicht erwischt wird.
Genau, vielleicht noch schlimmer, es wird eher als Zeitverschwendung.
Ganz genau, richtig. Und wenn wir das nicht aufbrechen und ändern, dann bleibt das eigentlich nur PowerPoint wieder.
Und unterhalb dann dieser Figuren, die du genannt hast, auch nochmal ein bisschen eine Aufschlüsselung, was man unter dem New Way of Learning versteht, nämlich man könnte sagen, dieses Self-Directed Learning, also der Lerner entscheidet.
Selbstgesteuert, ganz genau.
Genau, wann er lernt und wo er lernt, wie und mit was er lernt.
Ja, und vor allem, was er lernt. Nicht? Das kann ich ja heute im Vertrauen mal sagen, weil das war ja so ein Knackpunkt. Natürlich, klar, der Mitarbeiter entscheidet frei, wo er lernt, wie er lernt und so weiter. Aber dann der Punkt, dass wir ja zementieren wollten, dass es auch extrem wichtig ist, dass der Mitarbeiter selbst entscheidet, was er lernt. Das heißt, jemand in IT, als Beispiel, normalerweise im Unternehmen, alle Weiterbildung, Fortbildung muss ja innerhalb des Bereichs passieren. Wenn ein IT-Kollege sagt, ich interessiere mich für Design und will einen Kurs für Design belegen, dann geht das ja überhaupt gar nicht. Aber genau diese Freiheit, das ist ja wieder Enabling des Mitarbeiters, nicht? Wir versuchen, die besten Leute auf dem Markt zu finden, engagieren die und behandeln dann wie Kinder, nicht? Mit Regeln, und das darfst du vor allem nicht immer.
Ab 5 Euro brauche ich die Unterschrift vom Bereichsleiter.
Ganz genau. Und das war eine ganz, vielleicht noch am Rande, die kleine Anekdote, meine damalige Chefin, Carolyn Shearer, tolle Frau übrigens, die unser Team geleitet hat damals, die hat mir das 3-mal rausgestrichen aus dem Konzept und Grafik, dem Mitarbeiter freistellen, was er lernt. Ich habe es immer wieder reingetan danach, und dann wurde es vom Vorstand abgesegnet und war es damit legal. Also manchmal muss man auch die Regeln ein bisschen biegen und brechen, aber ich denke, das ist ja genau die Richtung, in der wir uns heute entwickeln.
Ja, und auch als dritte Säule finde ich auch sehr gut, jeder ist Lerner, also Learner and Teacher, diese Rolle, Lernen und Lehren. Nicht die Sicht, ich habe Trainer in HR, das sind die Lehrer, und alle anderen sind die Schüler, sondern jeder ist Experte auf irgendeinem Feld.
Absolut. Das merken wir ganz gut am Beispiel heute der digitalen Transformation, über die ja jeder redet. Wir haben ja so viel Wissen im Unternehmen, aber das nicht unbedingt A in der IT-Abteilung und B auch gar nicht in der digitalen Abteilung unbedingt. Ich treffe immer wieder Kollegen, junge Kollegen, die in ganz anderen Bereichen arbeiten, die aber privat einfach so ein Interesse und ein digitales Wissen haben. Und wie schaffen wir das, das aufzubrechen und zu integrieren? Und ein Beispiel ist ja Reverse Mentoring. Nicht? Wir haben jetzt, ich habe neulich vor unserer Leadership-Truppe für Supply Chain mal so ein Update gegeben, einfach mal die Zukunftstrends, was das bedeutet, was das auch die Generationenwechsel bedeutet mit neuen Wertesystemen, Generation Y, Generation Z. Und ein Punkt war einfach diese Wissenslücke. Und die haben sich alle 10 Mitglieder haben sich dazu verpflichtet, jetzt Reverse Mentoring zu machen. Die haben alle, jeder einzelne von denen hat einen jungen Mentee, um auch von den Jungen zu lernen, wie denken die eigentlich? Was ist denen wichtig? Wie funktioniert eigentlich dieses komische Internet? Also wirklich dieses Lernen in beide Richtungen. Das ist fantastisch, dass das passiert. Und es kostet nichts.
Das ist das Beste dran.
Ja.
Nächste Ebene in der Infografik, das war auch eine lange spannende Diskussion. Du warst ja parallel zu deiner Rolle auch in dem Innovation Circle, also in dieser ganzen Schiene, wo es auf der einen Seite um Produktinnovation, auch Prozessinnovation ging. Und wir haben versucht, mit dem Holistic Knowledge Cycle, wie er dann in der Infografik heißt, eigentlich diese 3 Dimensionen, sagen wir mal so Learning verstanden als klassischer Wissenstransfer in einem Klassenraum, das, was so traditionelles Wissensmanagement ist, so Wissensbewahrung, Retention, Expert Debriefing und Innovation in einer Sicht zusammenzubringen und zu sagen, lernende Organisation bedeutet nicht eins von den 3 zu machen, sondern alle 3 Dinge gleich gewichtet zu machen.
Absolut, richtig. Also ich glaube ja immer noch, und ich merke ja auch an den Reaktionen, dass wir da ein bisschen zu visionär waren und immer noch sind vielleicht. Das ist noch nicht überall so angekommen. Und das stößt immer noch auf Stirnrunzeln, weil natürlich die Innovationsabteilung, die da dann offiziell laut Visitenkarte und Titel für Innovation zuständig ist, die sperren sich ja dann meist völlig dagegen, nicht? Weil das ist ja mein Silo, mein Elfenbeinturm. Da haben wir eigentlich genau wieder diesen Konflikt, nicht? Wissenssilos versus tatsächlichem Lernen und Weiterbildung. Und deswegen ist dieser Zirkel aber trotzdem so wichtig, weil bisher ist es ja so, dass alle Organisationseinheiten in HR die für offiziell für Lernen zuständig sind, nur dafür zuständig sind und Innovation wieder was anderes. Wir müssen meiner Meinung nach, müssen wir nach wie vor den Blick einfach aufziehen und sagen, Lernen fängt einen Schritt vorher an mit Innovation. Die Schaffung neuen Wissens und neuer Wege und neuer Denkprozesse, was wir am Beispiel gerade nicht digitale Transformation auch erleben und als Herausforderung sehen. Und dann erst kommt ja der Punkt Learning, die Akquisition von Wissen. Und geschlossen wird dieser Kreis und tatsächlich nachhaltig gemacht wird der Kreis ja durch das dritte Element, Knowledge Management, wo es ja um die Identifikation relevanten Wissens geht. Wo ist dieses Wissen intern und extern? Wer hat dieses Wissen? Wo liegt das? Wo ist das dokumentiert? Und wie wird dieses Wissen, das relevante Wissen bewahrt und wie wird es weitergegeben an andere, an die nächste Aspekt. Generation und ja. so weiter.
Also das eigentlich auch Corporate University, also wir hatten an einigen Stellen im Diskurs ja auch die Parallele eigentlich zur klassischen Universität, wo ich ja auch die Kombination aus Forschung und Lehre habe. Und ja. Forschung eher die Suche nach neuem Wissen ist und da geht auch vieles mal schief. Und die Lehre dann eher die Vermittlung eines gesicherten Wissensbestands ist. Also so ähnlich muss es in der Organisation eigentlich
Absolut.
Auch passieren.
Ja.
Ja, und letztes Element auf der Infografik war dann noch so dieser Slogan. Wir hatten ja versucht, das User-Centered aus der Perspektive des Mitarbeiters aufzuziehen, wo dann dieser Spruch You learn, we grow herkommt.
Richtig,
ja. Also Lernen für die Adidas Group fängt an bei dem Einzelnen, der was lernt und am Ende kommt dann ein Erfolg raus oder auch
für das ganze Unternehmen.
Genau.
Da haben wir einfach, ich finde den Spruch nach wie vor gut, weil er so in der Verkürzung, weil er bedeutet, also genau diesen Spagat macht oder darstellt, durch jeden Einzelnen, der lernt, wächst die gesamte Organisation und wird dadurch einfach nachhaltiger und erfolgreicher.
Genau. Und dann unten rechts das Siegertreppchen. Das muss wahrscheinlich im Sportkonzern immer dabei sein. Man will auf dem Platz 1 idealerweise stehen.
Das will jeder, oder?
Mit der Vision Learning Organization sozusagen.
Ganz genau.
Und damit wird die Infografik, egal jetzt ob als Rollout oder als Grafik im Internet, eigentlich genau die Geschichte.
Ja.
Was ist so unsere Essenz aus dem Projekt gewesen in einer Grafik dargestellt?
Genau.
Ja. Jetzt können wir mal so gegen Ende hin so ein bisschen einzelne Elemente auch noch rausgreifen. Also wir hatten ja den Launch dann der Corporate University, der verlief über eine sogenannte Global Week of Learning. Das war eine Woche Anfang des Jahres 2013.
Ja, also erstens, der erste Schritt war ja eigentlich, dass wir das Chat eröffnet haben.
Und richtig, es war noch davor sogar.
Und ja, wir haben ja kurz nur über Dazzle Camouflage gesprochen. Das Chat, vielleicht nur, um das nochmal in zwei Sätzen zu erklären. Wir haben ja damals, es gab, als wir angefangen haben, gab es ein Budget, was schon reserviert war für den Bau eines neuen Gebäudes für Learning. Das Erste, was wir gemacht haben als neue Learning-Truppe, ist gesagt, wir geben das Budget zurück. Wir wollen durch unseren Ansatz, das offene, kollaborative Lernen, das überall in der Organisation verankert ist, wollen wir eben keinen neuen Elfenbeinturm bauen, der eigentlich eine Zementierung des alten Gedankens wäre, sondern wir wollen bewusst auf dieses Gebäude verzichten und das eher anders machen. Natürlich, um das zusammenzubringen, man braucht immer, wie wir ja vorhin gesagt haben, mehrere Säulen, auf denen das ruht, digital, immer zugänglich für alle, aber auch physikalisch und die Verankerung im Workplace. Und da haben wir ja lange überlegt, wie bringen wir das auch physikalisch zusammen, wie soll dieser Space aussehen, der Begegnungsraum, der Aktivitäten, der Workshopraum. Und durch Zufall bin ich dann auf eine Halle gestoßen, die eine vergessene Lagerhalle, eigentlich eine Recyclinghalle, also da stand unsere Mülltonnen.
Und der Rasenmäher vom Hausmeister.
Und der Rasenmäher und zwischendurch mein riesen Aktenarchiv, was man eigentlich alles wegschmeißen kann. Und also wirklich eine Aluhalle mit Betonboden ungeheizt und alles. Und die haben wir uns dann geschnappt und die ja mit einem minimalen Budget in wenigen Monaten in einen neuen physikalischen Learning Campus umgebaut. Wir haben das eingewickelt in diese Dazzle Camouflage Folie mit dem netten Nebeneffekt, dass diese graue Halle, die kein Mitarbeiter je wahrgenommen hat, obwohl die täglich dran vorbeigelaufen sind, dass die auf einmal wirklich als buntes Grafikelement aus diesem Campus die Leute förmlich ansprang und auch neugierig machte. Jeder fragt sich, was ist denn da bloß drin? Also man muss das ja auch, man muss ja auch Marketing betreiben und Kommunikation für eine Idee. Und die haben wir aus dem Design Thinking kommend in eine offene Theaterbühne umgebaut. Ich habe mir aus dem ganzen Konzern auch einfach Möbel und Material und Technik zusammengeklaut. Sachen, die gekauft und abgeschrieben und vergessen waren, die habe ich mir einfach unter den Nagel gerissen. Möbel, wo wir die Beine abgeschlagen haben und Rollen drunter gebaut haben, bis hin zu einer riesen Soundanlage, die schon auf dem Trolley stand und zur Verwertung sollte, weil sie abgeschrieben war. Ich habe die dann anschließen lassen und die funktioniert bis heute ganz hervorragend.
Die werden wir nächste Woche im MOOC auch im Einsatz haben.
Die werden wir live erleben, genau. Auch die Anlage und die Bühne. Aber vielleicht auch nochmal zu dem Raum selber, was ja da, und es ist heute noch einer der meistgenutzten und beliebtesten Räume bei Adidas, weil das ist diese offene Theaterbühne, in dem auch die einzelnen Sektionen ja nur durch Vorhänge abgetrennt sind, die auch bewusst nicht bis ans Ende gehen, weil wir wollen, dass wenn 2, 3 Veranstaltungen parallel stattfinden, dass die Leute auch mal um die Ecke schauen und sagen, Mensch, was macht ihr da eigentlich? Das könnte ja für mich auch relevant sein. Also diese Offenheit des Grundansatzes einfach auch zu demonstrieren und zu leben.
Stehen ja auch die Learning Principles innen direkt auf der Kreidetafel.
Ja.
Und vorhin hatte ich das Pinterest Board schon mal erwähnt, ne, so vom Stil muss man sich das mehr vorstellen wie ein Coworking-Space oder ein Co-Learning-Space, denn wie ein Hochglanz-Harvard-Campus.
Absolut,
ja. Und wir hatten zusätzlich, fand ich, auch den glücklichen Umstand, eure Kantine ist ja damals umgebaut worden.
Ja.
Und es gab so ein temporäres Zelt quasi, wo die Mitarbeiter zu Mittag gegessen haben. Und ja, eigentlich fast ein Jahr lang, kann man sagen, jeden Tag dort auch vorbeigelaufen
ganz
sind
genau.
Und wir so ein Infoboard davor stehen hatten, wo ja auch das Dessel-Design mit so Bilder von den Schiffen und so weiter erklärt worden ist.
Kunstrasen vor die Rolltore, vor die großen Klapptore gelegt und draußen Veranstaltungen gemacht und Musik und ja.
Genau, also Shed als Vorläufer und dann Global Week of Learning war quasi eine Aktionswoche.
Ja, also wir haben zum Launch im Juli letzten Jahres 2014 haben wir gesagt, wie bringen wir das zum Leben? Und wir konnten natürlich, wir hätten auch ganz normal mit den internen Kommunikationen Newsletter rausschicken und das posten können. Und dann haben wir gesagt, nein, das müssen wir feiern. Wir müssen das aktiv zum Leben bringen und haben dann tatsächlich eine Global Week of Learning, eine Woche des Lernens an fast allen Standorten weltweit betrieben, wo wir auf Bühnen hatten wir externe Sprecher von Google und IDEO und interne Leute mehrmals am Tag, die öffentlich wie TED einfach Impulsvorträge gehalten haben. Wir haben offene Workshops gemacht. Wir haben Spielworkshops mit Lego, das mit Sport kombiniert. Das war also von Montag bis Freitag stand Lernen überall komplett im Mittelpunkt. Die Leute haben über das Social Intranet ihre Aktivitäten, ihre Fotos, ihre Videos aus Hongkong, aus Kärnten, aus USA, aus Herzog überall geteilt, haben überall mitgemacht. Also es war ein Riesenerfolg.
Man kann sagen, das Intranet war quasi verstopft mit Global Week of Learning Content.
Also das ging dann so weit, dass die Kollegen aus der internen Kommunikation uns auch zwischendurch gebeten haben, bitte postet nicht mehr so viel, weil wir das einfach komplett dominiert haben, was wir natürlich dann nicht gemacht haben. Also den Spaß. eine Woche lang stand das einfach das ganz Adidas unter dem Zeichen des Learnings.
Genau, und es war auch dahingehend nicht standardisiert, also man ist nicht als Team rumgefahren und hat dort ein Standardprogramm abgespielt, sondern die Standorte waren ja aufgerufen, selber was zu tun. Ich erinnere mich an Hongkong, die hatten ja da so wild, silber, gold glitzernde Buchstaben hingehangen. Also jeder Standort hat so ein bisschen seinen eigenen
Richtig.
Flavor.
Und Russland mit ganz wilden Geschichten und die USA. Und das war auch das Schöne, dass jeder das lokal selbst entwickelt hat und vielleicht was ganz anderes gemacht hat und wirklich dieses spielerische Ausprobieren, was ja die beste Form des Lernens ist, dass die das tatsächlich gemacht haben. Das ist
eigentlich so, wie man als Kind auch lernt, ne?
Ganz
dieses
genau.
Ausprobieren und Experimentieren.
Richtig, ja.
aus der Global Week of Learning, eines, was wir in dieser Bibel als Konzept nicht hatten, was sich aber jetzt im Nachhinein als sehr erfolgreich herausstellt, ist ja die Adidas Speaker Series geworden.
Ja, na, das war eigentlich also wirklich eher so eine spontane Idee. Wir haben ja diese Sprecher gehabt, diese eine Woche lang, und das kam so dermaßen gut an. Und ich bin ja schon immer ein großer TED-Fan gewesen. Ich war ja 2012, war ich, glaube ich, einmal bei TED Global in Edinburgh. Wow, also ich habe, glaube ich, noch nie so viel gelernt in so kurzer Zeit in meinem gesamten Leben. Ein Lernerlebnis. Und TED ist nach wie vor natürlich großartig. Aber diese Talks kamen so gut an bei den Mitarbeitern, dass ich einfach gesagt habe, Mensch, ich mache das einfach weiter. Und ich habe dann einfach weiterhin inspirierende Sprecher eingeladen, Leute, die eh da waren, aus unseren Partnerunternehmen, eigene Mitarbeiter, bis hin zu Pharrell, der neulich mal auf der Bühne stand. Nächsten Dienstag haben wir DMC von Run DMC, Darrell auf der Bühne. Ernste Themen, spielerische Themen, es soll einfach inspirativ sein, nicht? Nehmen wir Virtual Reality. Ich hatte jetzt mehrfach die Jungs mit der Oculus Rift dort, die einfach mal gezeigt haben, was passiert im Bereich Virtualisierung, virtuelle Realität, Augmented Reality. Und die habe ich mehrfach bei mir und auch bei anderen Standorten gehabt, bis tatsächlich jetzt einige konkrete Projekte losgegangen sind, weil die Leute einfach gemerkt haben, Mensch, da passiert was und das ist für uns relevant. Also wirklich dieser Impuls, Impulse reinzugehen, die vielleicht nicht unbedingt nur mit Sport oder von uns selber kommen, sondern einfach diese freie Assoziation, mal ein Impuls, der aus einer ganz anderen Richtung kommt, der dann aber einfach neue und innovative Denkprozesse und Projekte auslöst.
Ja, und auch einige der Speaker haben ja auch darüber gesprochen, wo sie in ihrer Karriere auch schon mal gefailt sind, also wie sie gelernt haben. Ja. Ne? Das ist natürlich auch spannend von so Celebrities, das mal zu hören, ne? Dass absolut. Da auch nicht alles erfolgreich läuft.
Ganz genau, das gehört einfach dazu. Scheitern als Konzept, nicht? Dass wir sagen, wir müssen wir nennen das Safe Harbor, wir müssen ja sichere Zonen einrichten oder eine Kultur einrichten, in der es erlaubt ist zu scheitern, weil eigentlich ist Scheitern das Effizienteste überhaupt. Man sollte nicht immer den gleichen Fehler machen, natürlich, dann ist man doof, aber man muss den Mut haben, eine Vision zu haben, eine verrückte Idee zu haben, die einfach mal 3, 4, 5 Schritte weitergeht, die mal auszuprobieren und dann zu merken, funktioniert nicht ganz genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das bringt so viel mehr Geschwindigkeit rein und man kommt so viel schneller zu besseren Ergebnissen und spart auch viel Geld, indem man einfach Frühfehler macht, in einer sehr frühen Phase, die Fehler erkennt, korrigiert und dann was wirklich Besseres in einer viel kürzeren Zeit entsteht.
Und daraus hat sich eigentlich auch nochmal ein weiterer Lernort jetzt in Herzogenaurach entwickelt, im LACES, das ist euer Forschungs- und Entwicklungszentrum, heißt so, weil es aus der Luft betrachtet wie Schnürsenkel aussieht sozusagen.
Also LACES ist einfach das größte Gebäude bei uns. Ist nicht, da sitzt auch die Forschung und Entwicklung drin, aber natürlich viel Design, Marketing und so weiter. Also nicht nur die Forschungs- und Entwicklungsabteilung.
Ja, und da ist unten, hat man ja für diejenigen, die den Film Augenhöhe gesehen haben, da ist so eine Impression, also unten gibt es eine große Fläche, da ist eine Cafeteria. Vor der Speaker Series war da sehr viel Freifläche, man kann sagen Aktionsfläche, wo mal Messestände waren oder schon auch mal eine Veranstaltung war. Ja. Aber da ist jetzt eigentlich eine feste Installation drin, auf der auf der einen Seite diese Speaker Series spielt, auf der anderen Seite aber auch Mitarbeiter vom Café rüberwechseln können, sich hinsetzen können, WLAN haben, Strom haben.
Das ist die bunte Landschaft aus einer Klappbühne, die wir übrigens selber in einem Design Thinking Workshop auf Quelle entwickelt haben. Dieses Konzept einer einklappbaren, jederzeit aktivierbaren Bühne. Und ich habe einfach unserem Vorstand vorgerechnet, dass wenn ich da jedes Mal einmal die Woche eine Bühne aufbauen lasse mit der Ausrüstung, dann das mache ich 5-mal und habe die Kosten raus und danach ist es kostenlos. Ich spare einfach ab dem 5. Talk sehr viel Geld fürs Unternehmen und da haben die mir ein Budget gegeben, um das richtig zu machen. Da haben wir diese Bühne gebaut und die dann erweitert mit auch so spielerischen Sitzwürfeln und Räumen mit so ein bisschen Sportatmosphäre, also wirklich so eine ganze Arbeitslandschaft. Ja. Und die ist so erfolgreich, also die ist jeden Tag voll. Und inzwischen geht das so weit, dass manche Leute wie ich, ich habe gar kein festes Büro mehr, sondern ich bin ausschließlich mit meiner mobilen Tasche, wo ich alles drin habe. Ich arbeite Montag bis Freitag ausschließlich aus dieser offenen Fläche heraus.
Das ist eigentlich genau diese Coworking- und Co-Learning-Idee.
Ja.
Learning und Working
in Open einem. Source.
Ja,
genau.
Heißt Elvis die Fläche?
Die heißt Elvis.
Wo kommt der Name her?
Das war eher so aus dem Arbeitstitel. Wir haben das mal Elvis genannt, weil ich bin immer ein großer Elvis-Fan gewesen. Mein Sohn heißt mit vierten Namen Elvis. Und Elvis hat damals einfach die Bühnenperformance neu definiert mit seinen Konzerten in Hawaii und Vegas. Und da dachten wir, Elvis, das klingt einfach gut. Hat auch den schönen Nebeneffekt, dass jeder fragt, warum heißt das Ding eigentlich Elvis? Und jeder, der diese Frage stellt, der vergisst den Namen nie wieder und ja, hat sofort den Bezug.
Bleibt zum hängen.
So ein bisschen Guerilla-Marketing, was einfach hervorragend funktioniert. Wenn es wieder so ein Sportname wäre, wird jeder sagen, okay, nicht? Also Sprint oder bla. Aber man muss manchmal ein bisschen eine kleine Disruption reinsetzen und das funktioniert ganz hervorragend.
Genau, mittlerweile auch ausgestattet mit Mikroanlage, Lautsprechern, ja, einer fest installierten Kamera, wo man dann die Talks aus der
Speaker Series alles über iPad gesteuert,
per iPad die aufnehmen kann,
hochladen und weltweit unseren Mitarbeitern am nächsten Tag oder im übernächsten spätestens zur Verfügung zu stellen. Also quasi unsere eigene TED-Talk-Library an Videos. Und wir machen das ja inzwischen in der Regel ein- bis zweimal pro Woche finden diese Talks statt. Und auch in Amsterdam, in Amerika parallel. Das binden wir jetzt auch alles ein, die Talks, die dort stattfinden unter der Speaker Series.
Ja, das ist spannend. Also das ist sicher sehr weit und sehr, sehr interessant als Konzept. Also das ist eigentlich genau dieses 20% Learning from Others. Und mal komplett losgelöst von Kurs und Curriculum, außer dass halt über einzelne Speaker bestimmte Themen
gesetzt sind. Und ich meine, zu jedem einzelnen Talk kommen mindestens 200 bis 300 Leute, wenn nicht mehr. Bis zu 2500 hatten wir neulich, knapp 3000. Gut, da war Pharrell auf der Bühne.
Das wird sicher bei DMC auch nicht anders sein.
Bei DMC wird es auch nicht anders sein. Und aber sonst, das ist bei 200 bis 300 Leuten Minimum, plus die Online-Verbreitung dann über die Videos in HD-Qualität. Da haben wir sehr gute Abrufzahlen und so weiter. Das wird regelmäßig besucht und wieder angeschaut. Und wir können natürlich auch dann die Verbindung zwischen Talks herstellen. Wir können dann Infopakete erstellen, wo wir sagen, diese drei Talks sind dafür relevant zu dem Thema, weil die Bibliothek wächst ja wöchentlich.
Das ist eigentlich so wie Google Talks oder halt auch TED, ne, wo von genau. Jahr zu Jahr halt viele, viele Talks dazukommen.
Ja. Ja, ja.
Ja, jetzt hat sich ja deine Rolle dann nach dem Projekt auch ein bisschen geändert. Warst eine Weile mit Folien mit einem Panzer drauf unterwegs. Da stand HR Think Tank
unten
drunter. Jetzt können wir mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft richten. Also was sind jetzt bei dir aktuell die Themen?
Genau, also ich bin ja seit ein bisschen über einem Jahr so eigentlich ein lebendes Experiment bei Adidas, weil ich bin ja offiziell der Think Tank Future Trends und Innovation in der HR-Strategie. Also ich war auch Bestandteil des Kernteams, welches die People-Strategie mit unserer neuen Personalchefin Karen Parkin entworfen hat, wo wir ja wirklich mal versuchen, nicht nur 3, sondern wirklich 5, 10 Stufen vorauszudenken mit Open Source als Bestandteil unserer Geschäftsstrategie. Zum allerersten Mal ist People als die vierte Säule tatsächlich Bestandteil unserer Adidas-Geschäftsstrategie. Neben Speed, Key Cities und Open Source haben wir People als Kernsäule der Adidas-Geschäftsstrategie, was ein Riesensignal ist natürlich. Aber als Think Tank ist natürlich mein Job eigentlich eher wirklich ein lebender Disruptor zu sein, nicht? Also mein Job ist es, unbequem zu sein und auch mal das Knie hochzuziehen oder Leuten auf den Fuß zu treten, und einfach mal Sachen zu hinterfragen. Ich beschäftige mich natürlich primär mit den Megatrends, mit den Zukunftstrends, wenn wir hier von Generationenwandel, Digitalisierung, Zukunft der Arbeit und so weiter ausgehen und dann aber zu schauen, wie wird die Gesellschaft, wie wird die Arbeit in 20, 30 Jahren aussehen und was müssen wir daraus für Rückschlüsse ziehen, was müssen wir jetzt anfangen zu tun Richtung Organisationsdesign, Richtung Kultur, Richtung Leadership, um auch in der Zukunft einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Also die Risiken und die Chancen aus den Megatrends zu identifizieren und zu übersetzen in eine HR-Strategie.
Was denkst du, was das so die Themen sind, die mittelfristig interessant werden, also so in den nächsten Jahren?
Also ich denke, das Thema Lernen ist nach wie vor ein absoluter Kernbestandteil davon. Dann Open Source, die Offenheit, das muss und wird noch viel, viel größer werden. Wir haben gerade das Thema digitale Transformation, was ja, also da könnte ich ja auch lang drüber reden, ich habe ja noch diesen Artikel wieder drüber publiziert, aber da geht es im Kern ja um eine Kulturtransformation und eine Neuerfindung des Geschäftsmodells in der digitalen Zeit, in der wir leben. Es ist vor allem kein IT-Thema, aber das ist, digitale Transformation heißt erstmal lernen, natürlich. Das sind für mich die Hauptthemen: Open Source, digitale Transformation, der Future Workplace, ein Riesenthema, weil die Zukunft der Arbeit, die Zukunft des Arbeitsplatzes, da geht es nicht nur um Gebäude, um Innenräume, um Flächen und Möbel, sondern es geht um das ganze Konzept Arbeit, nicht? Wie wird die Arbeit in Zukunft aussehen mit künstlicher Intelligenz, mit Digitalisierung von Jobs, die sich alle ein Großteil der Jobs werden sich ja radikal verändern müssen, wenn nicht wegfallen. Neue Jobs werden entstehen und wie reagieren Unternehmen, in welche Organisationsstrukturen werden wir in Zukunft haben? Das alles ist Future Workplace.
Gut, dann würde ich sagen, zum Ende hin machen wir die Brücke wieder zum Anfang. Wir sind ja jetzt kurz vor der letzten Woche im Corporate Learning 2.0 MOOC. Denjenigen, die jetzt lernen in dem MOOC und die vielleicht auf die Idee kommen, sowas Ähnliches wie die Geschichte Adidas Learning Campus in ihren Unternehmen umzusetzen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Was ist wichtig, wenn man so einen Ansatz umsetzen möchte?
Also wichtig ist eine klare, aber gleichzeitig offene Strategie zu entwickeln. Buy-in und Rückhalt vom Vorstand zu haben, um die tatsächlich umsetzen zu können, gleichzeitig aber diese Grassroot Open Source zu aktivieren, die Mitarbeiter von Anfang an der Gestaltung teilhaben lassen, mit anderen arbeiten an diesem Konzept, aber auch, ich finde dieses nicht, wenn wir von dem VUCA-Modell ausgehen, volatile, uncertain, complex, ambiguous, was ja die Welt beschreibt, in der wir gerade leben, muss man diesen Wandel und Wechsel und Transformation, das muss man eingebaut haben. Also mit den starren Konzepten, wir entwerfen ein Konzept und das ist ja genau die Reise, die wir überraschend erfolgreich durchlaufen sind. Ein Konzept muss immer flexibel sein, weil sich die Welt und alles so schnell verändert, dass dieser Change muss eingebaut sein.
So kann man sagen, war unsere Bibel eigentlich auch perpetual better. Also die war nie final. Richtig. Und ist es bis heute eigentlich
ganz nicht. Ganz genau, ja.
Ja, sehr schön. Dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Ich hoffe, es war warm genug jetzt am Ende noch.
Jetzt ist es ganz kuschelig
hier. Jetzt ist es ganz kuschelig.
Vor dem flackernden Ofen.
Sehr schön. Und dann wünsche ich jetzt den Leuten, die MOOC lernen oder auch denen, die den Podcast später noch hören, viel Erfolg bei der Umsetzung. Und wir wären natürlich gespannt, wenn der eine oder andere auf die Idee kommt, einen eigenen Learning Campus zu machen, auch ein kleines Feedback zu bekommen, wenn vielleicht Ideen aus dem Podcast irgendwo anders verfangen haben.
Prima. Und wir haben ja nochmal nur als Hinweis, du wirst ja alle Links auch, wir haben ja die ganze Geschichte des Learning Campus mit dem Video, mit der Infografik in 4 Blogartikeln auf dem Adidas Group Blog publiziert. Wir haben ja den Forbes-Artikel und mehrere andere Artikel dazu. Die stellen wir einfach alle zur Verfügung.
Genau, also wir haben die in der MOOC-Woche, nächste Woche der Dienstag. Dort gibt es eine kuratierte Seite, wo die ganzen, zumindest mir bekannten Quellen drin sind. Also wie du sagst, die Blogartikel, auch die Videomitschnitte vom Lerntag hier, von der Zukunft Personal.
Das sind ja die Videos, in denen ich in dieser einen Stunde ja nochmal komplett durch diese Strategie Learning Campus gehe.
Genau, da gibt es genug zu lernen. Gut. Alles klar. Danke dir. Ciao.
Tschüss.